HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge HR Data Dudes. Heute mit mir, Tim Verhöfen. Und falls alle anderen fragen, wer ist noch mit dabei? Nein, heute ist die allererste HR Data Dudes Folge, wo ich alleine dabei sein bin. Für alle, die sich fragen, was ist denn jetzt genau mit Christoph, einfach Folge Nummer 25 nochmal anschauen oder anhören. Dann werdet ihr genau verstehen, warum Christoph leider nicht mehr dabei sein kann. Aber darum geht's heute nicht. Wir haben auch heute wieder ein spannendes Thema mitgebracht. Und über die häufig gestellte Frage, wie geht's weiter, werde ich ganz zum Schluss nochmal etwas erzählen. Heute geht's um ein Thema, was in der HR-Landschaft auch super wichtig ist oder in der Recruiting-Landschaft, nämlich das Thema Cost per Hire. Wir haben in der Vergangenheit ja schon über viele Dinge gesprochen. Wir haben über das Thema Qualität gesprochen, Quality of Hire, Candidate Quality. Wir haben über das Thema Zeit in verschiedensten Dimensionen gesprochen. Und heute geht es um das Thema Kosten. Kosten sind super wichtig. Wir haben Kosten mal schon so ein bisschen angesprochen im Kontext der Cost of Vacancy. Auch da gerne reinhören. Aber heute geht es um die Cost of Hire. Wir fangen aber wie immer erstmal an mit dem Thema Fact or Fail. Heute habe ich einen spannenden, ist ein Fact, ist ein Fail, könnt ihr selber entscheiden, mitgebracht. Und zwar habt ihr vielleicht gesehen, ich habe auch auf LinkedIn gepostet, in Shownotes werdet ihr es sehen, es gibt einige Statistiken, die gerade in Umlauf sind, die quasi beschreiben, dass Deutschland eine Nation der faulen Menschen ist. Was wurde da datentechnisch gemacht? Man hat sich angeschaut, alle erwerbstätigen Personen, wie viele Stunden arbeiten die? Und das wird dann aufs Jahr hochgerechnet und das wird dann verglichen. Auf den ersten Blick wird man sagen, na gut, Arbeitszeit kann man als Indikator durchaus heranziehen. Und wer mehr arbeitet, ist vielleicht ein bisschen fleißiger als Menschen, die weniger arbeiten. Könnte man, so ist zumindest die Hypothese und da kann man drüber nachdenken. Jetzt kann man natürlich über Effizienz und so weiter diskutieren. Alles richtig. Jetzt kommen aber zwei große Kritikpunkte daran. Erstens, es geht immer nur um die Menschen, die arbeiten, nicht um die, die nicht arbeiten. Das heißt, in einem Land, es wurden Länder miteinander verglichen, in dem nur 20% der Bevölkerung arbeiten, die in Vollzeit 45 Stunden pro Woche, wäre dieser Wert sehr, sehr hoch. In einem Land, das Vollbeschäftigung hat, aber viele Teilzeit arbeiten, wäre der Wert deutlich geringer. Und das ist für mich einer der Kernprobleme, die leider sehr wenig reflektiert wurden. Ich habe es von mehreren Menschen gesehen, die das Ganze geteilt haben, meistens mit einem gewissen Narrativ im Hintergrund. Und wenn darauf eingegangen wurde, wurde meistens, ja, ist es effizient, ist es nicht effizient, aber niemand hat sich mal Gedanken gemacht, einfach die Daten zu hinterfragen. Und ich glaube, darum geht's ja. Dafür haben wir den Podcast, dafür sind wir da, um euch immer wieder zu sagen, hinterfragt die Daten, nehmt das nicht einfach nur so zur Kenntnis, insbesondere wenn es so ein großer Quatsch ist, wie man da gelesen hat. Wir zeigen euch in den Shownotes nochmal den Post. Da könnt ihr euch gerne auch austoben. Es ist sehr, sehr auffällig, wie viel Quatsch da drin ist und deswegen, schaut euch das Ganze an. War für mich ein schönes Beispiel für aus meiner Sicht ein Fail der Woche. So, wir kommen aber zu unserem eigenen Thema. Cost per Hire. Kennt jeder, oder? Ich würde sagen, ja doch. Eigentlich sollte das jeder kennen. Es ist ja nichts komplett Neues. Und ich glaube auch, als ich mal irgendwann vor 12.000 Jahren angefangen habe im Recruiting, da gab es auch schon Cost per Hire. Wird aber wie alle Sachen immer wieder sehr unterschiedlich berechnet. So, aber bevor wir in solche Berechnungen reingehen, erstmal anschauen, welche Dimension gibt's denn überhaupt? Weil die Cost per Hire ist so ein bisschen, ich nenne es mal immer ein Teil von einem magischen Dreieck. Und ich rede nicht über Fußball. Die älteren Leute werden sich vielleicht noch dran erinnern. Es gab früher ein magisches Dreieck im Fußball. Das meine ich nicht. Nein, es wird häufig betrachtet Kosten, Qualität und Geschwindigkeit. Habe ich ja vorhin schon kurz gesagt, als das magische Dreieck. Man sollte bei allen Prozessen immer alle drei Dinge im Blick haben und häufig wird sich das eine auf das andere auswirken. Also wenn ich Kosten und Geschwindigkeit versuche zu maximieren, also sehr, sehr günstig und sehr, sehr schnell zu sein, ist es häufig auf Gründen der Qualität. Wenn ich die Qualität besonders hoch halte, die Geschwindigkeit sehr hoch halte, dann wird es meistens teuer und so weiter und so fort. So, So kann man sich das grundsätzlich vorstellen, so die Theorie. Wir haben Qualität in mehreren Folgen schon abgearbeitet und ich werde auch noch mal ein weiteres Video mit reinmachen, wo ich und Marcel Rütten gemeinsam mit dem Jo Dirks über Quality of Hire diskutieren. Geschwindigkeit haben wir in einer Folge tatsächlich sehr, sehr viele Messpunkte und Kennzahlen etc. mal einmal durchgesprochen, die Time to Whatever Folge. Und jetzt kommt das Thema Kosten nochmal im Detail. Gern wird gefragt, so, ja, wie berechne ich jetzt eigentlich Cost per Hire? Wobei die meisten ehrlich gesagt die fragen gar nicht. Sie gehen davon aus, dass sie die allgemeingültige Antwort dafür schon kennen. Und jeder, der den Podcast von euch schon häufiger gehört hat, wird wissen, na, es kommt immer drauf an, was möchte ich denn damit messen, ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die man sich erstmal stellen sollte. Es gibt grob zwei unterschiedliche, nennen wir es mal Konzepte dabei oder Ansätze. Der erste Punkt ist der Blick auf die interne Wirtschaftlichkeit. Ich könnte auch von einer Gesamtkostenrechnung sprechen. Dann kommen dann ganz, ganz viele Punkte mit rein. Da kommt mit rein, wie viel Personalkosten habe ich eigentlich, die sich mit einer Rekrutierung beschäftigen. Welche IT-Kosten habe ich? Welche Kanalkosten habe ich? Wird vielleicht auch noch, und das ist manchmal ein bisschen uneindeutig, wie werden Employer Branding Maßnahmen mit reingerechnet, wie werden Diversitätsmaßnahmen mit reingerechnet und so weiter. Das Ziel ist ja immer zu gucken, einen Wert zu haben von x Euro pro Einstellung. Also Cost per Hire, Kosten pro Einstellung. Ich glaube, das ist relativ einfach zu verstehen oder nachzuvollziehen, deswegen habe ich es jetzt auch noch nicht nochmal im Detail übersetzt. Bei der internen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung geht es vor allem darum, zu vergleichen, wie viel Gesamtkosten hat eigentlich das Unternehmen damit, Menschen einzustellen. Ist eine total wichtige Betrachtung, um zu schauen, wie teuer ist dieser Gesamtapparat und lohnt sich das? Kann man das dann vielleicht auch vergleichen, wenn man mal ein Outsourcing machen möchte oder so? Dafür sind solche Betrachtungen total wichtig. Und wie gesagt, es gibt ein, zwei Dinge, die man nicht eindeutig sehen kann, zum Beispiel Employer Branding oder Diversity. Da kann man immer sagen, meine Empfehlung wäre es immer so ein bisschen anteilmäßig auch mit einzuberechnen, weil eine Employer Branding Kampagne ist ja meistens etwas, was sehr, sehr langfristig ausgerichtet ist und nicht nur kurzfristig. Deswegen wäre es wahrscheinlich auch nicht richtig, das nur kurzfristig in die Kosten mit reinzumachen. Man kann das zum Beispiel periodisch anschauen. Man sagt, eine durchschnittliche Employer Branding Kampagne ist aus 3 Jahre ausgelegt. Deswegen werden die Gesamtkosten einfach pro rata tempori aufgeteilt. Also wenn ich mir jetzt ein Jahr anschaue, wird halt nur ein Drittel an der Kosten genommen, wenn ich es eigentlich für 3 Jahre berechnen darf. Dann gibt es noch sowas wie Initialkosten. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe vorhin gesagt, ich habe IT-Kosten, die mit reingehen. Zum Beispiel meine Bewerbermanagement-Software. Jetzt gibt's Bewerbermanagement-Software, die hohe Initialkosten hat. Da muss also sehr viel customized werden und ich habe sehr viel Kosten am Anfang. Und es gibt Software hingegen, die das nicht hat. Dafür hat sie eine relativ hohe monatliche Kosten. Es gibt natürlich auch kostenlose Tools, aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Sondern wir wollen ja gucken, wie wir Kosten unterschiedlich vergleichen können. In dem Fall würde ich auch sagen, eine periodische Abgrenzung bedeutet, wir haben einmal die Initialkosten, dann überlegen wir uns, es muss ja irgendwo einen Businessplan geben, hoffentlich, der ausgelegt ist, wie lange diese Software eigentlich genutzt werden soll. Wenn wir sagen, wir haben 100.000 Euro Initialkosten für die Einführung meiner Bewerbermanagement-Software. Die Bewerbermanagement-Software ist ausgelegt auf 10 Jahre Nutzungsdauer. So wird sie vielleicht auch abgeschrieben oder wie auch immer. Dann würde ich auch 1/10 der Kosten pro Jahr mit reinrechnen. Das heißt, wenn wir eine Cost per Hire haben, würden wir also 10.000 Euro in diese Gesamtrechnung mit reinnehmen, nicht die vollen 100.000 Euro. Sonst hätte ich in einem Jahr einen sehr hohen Wert und die nachfolgenden Jahre einen sehr geringen und alle würden sich denken, Mensch, das ist aber jetzt günstig, was ihr macht. Das ist natürlich Quatsch. Deswegen immer versuchen, mit einer Abgrenzung da zu arbeiten, halte ich persönlich für die sinnvollste Vorgehensweise. So, jetzt haben wir einmal die interne Wirtschaftlichkeit. Ich habe ja gesagt, es gibt 2 Gesichtspunkte. Der zweite Gesichtspunkt ist, wenn ich mich frage, wie möchte ich Kanäle oder Maßnahmen miteinander vergleichen, ist auch mega wichtig, vielleicht sogar etwas häufiger. Da kommen gewisse Kosten nicht mit drin vor. Warum nicht, erkläre ich gleich. Also, wenn ich Kanäle, was meine ich damit? Wenn ich zum Beispiel Jobboards miteinander vergleichen möchte oder die Zugänge von Active Sourcing Kanälen oder vielleicht auch vergleichen möchte, ist ein Jobboard jetzt kosteneffizienter als ein Personalberater? Spoiler, ja, ist es. Dann muss ich natürlich irgendwie Ähnliches mit Ähnlichem vergleichen. Also, ich muss gucken, Personalkosten kommen eigentlich selten drin vor, mit einer Ausnahme, und zwar, wenn ich mein eigenes Active Sourcing irgendwo mit vergleiche. Weil dann, wenn ich ein eigenes Active Sourcing habe, ich habe also Mitarbeiter, die sich zum Teil oder Vollzeit darum kümmern, Active Sourcing zu betreiben, dann muss ich natürlich die Personalkosten und alle assoziierten Kosten mit reinnehmen. Viel wichtiger sind, und das ist, oder viel häufiger kommt es eben vor, dass wir direkte Kanalkosten haben, die mit reingehen. Das sind die Kosten pro Anzeige. Wenn ich ein Modell habe mit Cost per Application, dann ist es eben die Cost per Application. Auch da Initialaufwand, wenn sowas existiert und so weiter und so fort. Diese Kanalkosten, die Einstellung pro Headhunter oder was auch immer. Gerne vergessen werden die indirekten Kanalkosten in so einer Berechnung. Das ist super wichtig. Das heißt, wo gibt's zusätzliche Kosten für einen Kanal? Das kann auch Zusatzaufwand sein, den wir selber betreiben. Da müssen wir halt unsere eigenen Stundensätze so ein bisschen dagegen rechnen. Wenn ein Kanal aber genauso teuer ist wie der andere, aber bei uns jede Woche nochmal 10 Arbeitsstunden erfordert, dann ist das natürlich, wenn wir die vergleichen, muss das irgendwie mit rein. Und da wäre es immer eine Möglichkeit, diese indirekten Kosten mit reinzunehmen. Andere indirekten Kosten könnten sein, dass wir vielleicht irgendwelche Third-Party-Anbieter benötigen dafür. Es könnten dann zum Beispiel Agenturkosten sein, weil eine Agentur das für uns übernimmt. Weil sie wenn wir jetzt zum Beispiel Google Ads nehmen, dann machen wir das vielleicht nicht selber, sondern über irgendeine Agentur. Wenn diese Agentur einen monatlichen Aufwand von 1.000 Euro kriegt, müssen diesen 1.000 Euro eben auch noch mit reingerechnet werden. Jetzt gibt's auch da Kosten des Kanals, die nicht direkt mit dem Hiring zu tun haben. Da muss man sich dann auch wieder fragen, will ich das irgendwie anteilmäßig machen? Also angenommen, ich arbeite bei Indeed, ihr wisst das alle. Also angenommen, ihr nehmt die Kosten für eine Einstellung, die ihr über Indeed generiert, dann sind es möglich, je nach Betrachtungsweise, nicht nur die Kosten der Stellenanzeige, sondern vielleicht auch für Employer Branding Maßnahmen, die ihr auf Indeed macht. Kann man mal schauen. Muss das, wenn natürlich, überall konsequent so durchziehen. Man darf also nicht sagen, ja, bei Indeed rechnen wir das jetzt mit rein und dann machen wir das bei Wettbewerber XY und rechnen wir das nicht mit rein. Dann haben wir zwei Kanäle, die wir nicht miteinander vergleichen können. Deswegen überlegt euch da vor allen Dingen einfach nur eine stringente Vorgehensweise. Ihr habt gesehen, zwei sehr, sehr unterschiedliche Sichtweisen. Einmal interne Wirtschaftlichkeit, total wichtig, je nachdem, womit ich mich vergleichen möchte. Einmal eher so ein Vergleichsoperator von Kanälen. Total wichtig zur Steuerung dieser Kanäle. Super wichtig auch, wenn man vielleicht einen neuen Kanal hat, man hat eine Ausschreibung oder wie auch immer und möchte irgendwas erreichen, dann muss man natürlich sich überlegen, was kann ich ausgeben. Auch für die Planung total wichtig. Ich habe Budget, dann muss ich ja wissen, was mache ich mit diesem Budget. Also wenn ich jetzt ein Kanalbudget, nennen wir es mal so, habe, dann muss ich überlegen, okay, ich habe 1 Million Euro, ich muss, keine Ahnung, 100 Leute einstellen, dann weiß ich, was meine Cost per Hire ist. Muss ich 1.000 Leute einstellen, ist die Cost per Hire nur noch ein Zehntel so groß. So einfach ist es. Und dann kann ich ja ungefähr sehen, von Monat zu Monat, bin ich in der Range, passt das nicht, und was kann ich mir jetzt noch leisten? Oder im Umkehrschluss, wenn ich weiß, meine durchschnittliche Cost per Hire sind 2.000 Euro und ich muss im nächsten Jahr 100 Leute einstellen, dann weiß ich, ich brauche mindestens 200.000 Euro. Wenn ich dann noch einen externen, ich sag mal, Marktvalidationspunkt mit reinnehme und sehe, okay, der Markt wird nächstes Jahr wahrscheinlich ein bisschen schwieriger werden, wie alle Anzeichen gerade haben, um vielleicht 10%, dann muss ich das auch mit reinrechnen. Und zack, habe ich eine vernünftige Verhandlungsgrundlage für mein eigenes Budget. So, dafür ist die Cost per Hire gut. Wovon ich wenig halte, ist Benchmarks. Ja, auch das immer wieder Teil unserer Folgen. dann sind Menschen bei mir, die fragen, ja, Tim, was ist denn so ein durchschnittlicher Cost per Hire? Dann sage ich, ja, was willst du denn mit dieser Zahl wissen? Also, was willst du damit anfangen, ehrlich gesagt? Das macht doch gar keinen Sinn, einfach so eine Zahl dahin gerotzt zu bekommen. Weil erstmal weiß ich nicht, welche Art von Cost per Hire meinst du überhaupt? Wie sind deine Berechnungen überhaupt davon? Und dann kommt natürlich die Frage, was für eine Zielgruppe hast du überhaupt? Also, es ist ja ein riesiger Unterschied, ob ich Reinigungspersonal suche oder nur Geschäftsführer. Suche ich ITler oder Buchhalter? Suche ich Vertriebler, die im Low-Price-Segment sind und vielleicht ein Jahressalär von 60.000 Euro kriegen? Oder suche ich den Key-Account-Manager, der sich um Milliardenunternehmen kümmert, der vielleicht 200.000 Euro kriegt? Und wenn natürlich auch meine assoziierten Kosten, meine Kosten per Hire deutlich anders sein. Deswegen halte ich sehr wenig immer davon, sowas sich anzuschauen. Wenn man sich, und das ist ganz spannend, ich habe mir natürlich auch im Vorfeld dieser Folge das ein oder andere angeschaut. Häufig werden so Umfragen gestartet dann von Anbietern und da sieht man so häufig so ja 4.000 bis 6.000 Euro so als Mischkalkulation. Wenn man wieder hochgeht, kommt man irgendwann, man sagt, okay, Managementbesetzung ist man eher im fünfstelligen Bereich. Man kann mit diesen Werten von der Skala, wenn ich jetzt sage, im ganz unteren Bereich von dreistellig bis hin zu fünfstellig, dann ist der Mittelwert halt vierstellig. Aber wem bringt das irgendwas, frage ich mich. Deswegen macht sowas nicht, das bringt euch nichts. Vergleicht gerne, wenn ihr die ganzen Details, die wir gerade besprochen haben, im Kopf habt, euch mit anderen Unternehmen, die eine ähnliche Berechnungsgrundlage haben. Oder sucht euch vielleicht mal Benchmarks raus, die, weiß ich nicht, in der Branche sind oder wie auch immer. Aber selbst innerhalb einer gleichen Branche können einfach durch unterschiedliche Zusammensetzungen extrem viel unterschiedliche Dinge passieren oder auch durch eine unterschiedliche Skaleneffekte. Wenn ich 1.000 Menschen zu besetzen habe, kann ich anders einkaufen, als wenn ich nur 3 zu besetzen habe. Dann wird meine Verhandlungsmacht mit Dienstleistern einfach eine andere sein. Und so werde ich normalerweise andere Skaleneffekte haben. Dann werden sich auch, wenn ich so auf der internen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bin, auch da Dinge wieder anders geben. Also es ist total normal, dass es nicht sinnvoll ist, eigentlich das miteinander alles so blind zu vergleichen. Deswegen macht das bitte nicht so. Und so viel zur Cost per Hire. Ihr dürft gerne in die Kommentare auch reinschreiben, wenn ihr das vielleicht hier auf LinkedIn seht oder sonst wo, was vielleicht euer Punkt dazu ist. Bevor wir gleich zum Ende kommen, aber auch nochmal kurz eine Empfehlung, unsere Empfehlung der Folge. Und zwar empfehle ich diesmal die geschätzte Stefanie Fröner. Ich habe ehrlich gesagt nochmal durchschauen müssen, haben wir die eigentlich schon mal, haben wir die schon mal empfohlen? Aber nein, haben wir noch nicht. Deswegen ist eine ausgezeichnete, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, eine ausgezeichnete Datenexpertin mit HR-Hintergrund und das ist schon selten, aber nicht nur HR-Hintergrund und das macht es eigentlich super spannend. Sie hat einen großen Fokus auf Data Storytelling und ich schätze sie wirklich sehr. Vielleicht wird sie auch mal irgendwann als Gästin hier sein. Wäre bestimmt cool. Dementsprechend Folgeempfehlung, der Link wie immer in den Shownotes. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr zu sagen, bevor ich gleich Tschüss und Goodbye sage. Nochmal, wie geht's hier eigentlich jetzt weiter mit diesem Podcast? Die letzte Folge ist schon ein bisschen her. Also Tim, jetzt mal hier Butter bei die Fische. Was ist denn nun? Also, das Warten hat ein Ende, kann ich sagen. Wir werden jetzt wieder in regelmäßigen Abständen veröffentlichen. Und wenn ich wir sage, ja, das heißt, wir haben auch ein neues Team. Deswegen rede ich auch die ganze Zeit immer noch von wir und nicht von ich. Mal abgesehen, dass es die Gewohnheit war mit Christoph und allen anderen, die hier bisher drin waren im Team. Es gibt jetzt ein neues Team, ein super Team und dieses Team wird auch bald vorgestellt werden. Es wird nicht in dieser Folge vorgestellt werden. Ich gehe davon aus, auch noch nicht in der nächsten Folge. Das heißt, wir werden so 1-2 Folgen haben, wo es vielleicht so ein bisschen was angeteasert wird, aber noch nicht vorgestellt. Und dann werde ich das Team peu à peu vorstellen. Und auch, ihr werdet sehen, dass die Menschen auch unterschiedliche Kompetenzen haben. unterschiedliche Profile, aber alle wirkliche Experten im Thema Daten und oder HR sind. Und dadurch wird der Podcast erstmal jetzt wieder auch deutlich regelmäßiger kommen und gleichzeitig auch mehr Breite und mehr Tiefgang haben als vorher. Und trotzdem bleiben wir unseren ursprünglichen Ideen weiterhin treu. Wir wollen diese beiden Themen miteinander verbinden. Wir werden zukünftig aber auch ein bisschen andere Format reinmachen. Das heißt, das haben wir uns auch schon überlegt. Wir werden vielleicht auch ein bisschen uns da ein bisschen breiter aufstellen, sodass jeder auch sehen kann, Mensch, guck mal, das ist so ein Format, was ganz spannend ist. Das höre ich mir lieber an als das andere, sodass jeder auch das findet, was für ihn interessant ist. Und weil wir das Format, was wir bisher hatten, was sehr erklärend war, was, glaube ich, eine Dimension ist, auch die super wichtig ist, da haben wir, glaube ich, schon sehr, sehr viel gemacht. Und jetzt wollen wir es einfach noch so ein bisschen weiterentwickeln. Das war übrigens damals auch schon eine der Ideen, die wir mit Christoph hatten, dass wir uns da ein bisschen weiterentwickeln können. Deswegen ist es nicht komplett neu und bei weitem auch nicht irgendwie aus der Not geboren, sondern es ist etwas, was wir schon damals auch für uns überlegt haben. Und ich glaube, es wird eine super Entwicklung. Vielleicht habt ihr auch schon Überlegungen, wer könnte es sein? Wer könnte denn Teil dieses wunderbaren Podcasts werden? Schreibt gerne auch da eure Vorschläge, euer Raten an mich oder unter irgendwelche Posts, die ihr über den Podcast hört. Ich freue mich drauf und sag bis bald.
HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger.